Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Herzlich willkommen zur Sprechstunde. Mein Name ist Christina Sartori und heute heißt unser Thema zu groß, zu klein, was tun bei Wachstumsstörungen? Was sagt die Tante, wenn sie nach Monaten oder vielleicht sogar Jahren ihre Nichten oder Neffen wieder sieht? Kind, was bist du groß geworden? Neulich warst du noch so klein. Manche Eltern haben sogar das Gefühl, dass ihr Kind über Nacht ein Stück gewachsen ist. Und andererseits scheinen manche Kinder auch kaum zu wachsen. Wie kommt es dazu? Welche Faktoren beeinflussen das Körperwachstum? Was ist eigentlich zu groß und was ist zu klein? Also beziehungsweise gibt es das überhaupt? Was sagt das Wachstum über die Gesundheit eines Kindes aus und ab wann sollte medizinisch eingegriffen werden? Diese und weitere Fragen wollen wir jetzt besprechen. In der Sprechstunde heute dreht sich bei uns alles ums Wachstum. Und wie immer können Sie Ihre Fragen stellen. Sie können sich telefonisch an unserer Sendung beteiligen. Dazu rufen Sie einfach an unter der 00800 4464 4464. Ich sag's nochmal. 00800 4464 4464. Nach den 10:30 Nachrichten beschäftigen wir uns dann in den aktuellen Informationen aus der Medizin mit einer Schulung, um besser zu erkennen, wenn Senioren an einer Depression leiden. Und es geht um Möglichkeiten und Grenzen einer neuen Behandlung der Hämophilie. Die wird auch die Bluterkrankheit genannt. Soweit die Übersicht. Ich nenne jetzt nochmal die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons, über die Sie mit uns an dieser Sendung teilnehmen können. 00800 4464 4464. Sie können uns aber auch eine E-Mail schreiben mit Ihrer Frage. Unsere E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Zu Gast bei mir in der Sendung ist heute Professor Wieland Kies. Er ist Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Leipzig. Hallo, guten Tag, Herr Professor Kies.
Morgen, Frau Sartori.
Hallo. Fangen wir doch mal in den ersten Wochen, Monaten und Jahren eines Kindes an. Da werden die Kleinen ja bei jedem Arztbesuch gewogen und gemessen. Das wird dann alles in dieses Heftchen eingetragen, in so Tabellen. Wie wichtig ist das? Was kann ein Arzt oder eine Ärztin daraus ablesen?
Ja, vielen Dank, dass Sie das wichtigste Thema von heute direkt angesprochen haben. Vorsorgeuntersuchungen, die Kinderuntersuchungen, die in Deutschland bezahlt werden für alle Menschen, die regelmäßig wahrgenommen werden sollten, weil Wachstum ist der beste Barometer, das beste Schaufenster für Gesundheit eines Kindes.
Und da wird ja am Anfang geht man ja sogar, ich glaube, so fast jede Woche hin, dann werden die Abstände etwas größer. Was kann denn ein Arzt erkennen? Ich meine, jedes Kind ist ja auch ein bisschen anders.
Also das ist auch ein wichtiges Stichwort. Jedes Kind ist anders, aber jedes Kind hat auch seine Trajektorie oder seinen Wachstumskanal. Das gilt für das Kopfwachstum, das gilt für die Größe, das gilt für das Gewicht, interessanterweise. Auf diesen Kanal wachsen die Kinder in den ersten 2 Jahren zu.
Das Kanal stelle ich mir so bildlich vor. Ja. Was ist damit gemeint? Dass die in diesem Rahmen wachsen werden? Oder?
Genau, in diesem Rahmen bedeutet, jetzt wird es Mathematik, nach Perzentilen oder Standard Deviation Scores, was heißt das? Perzentilen sind die Kurven, die zeigen, in welchem Vergleich das jeweilige Kind, also ein Kind, nehmen wir den Hans, im Gegensatz zu seinen gleichaltrigen Knaben wächst. Also wenn ich 100 Hänschen nehme, die genau am selben Tag Geburtstag haben, dann ist unser Hans zum Beispiel auf der 50. Perzentile. Das bedeutet, von den 100 sind 50 größer und 50 sind kleiner. Jetzt gibt es Kinder, die sind so klein, dass nur 3 kleiner sind von den 100, dann ist dieses Kind auf der 3. Perzentile. Oder es gibt Kinder, die sehr groß sind, dann ist zum Beispiel ein Kind auf der 97. Perzentile, dann sind von den 100 nur 3 größer. Das ist dann der Kanal, an dem das Kind nach dem 1., 2. Lebensjahr bleibt. Und wenn es davon abweicht, da kommen wir nachher drauf, dann ist es eine Wachstumsstörung, dann muss man gucken.
Das sind ja in diesem Heftchen so eine Kurve und die hat so einen gewissen Spielraum. Und wenn das Kind nur auf der 3. oder 97. Perzentil ist, dann liegt es ziemlich weit außen. Und das, was genau dem Durchschnitt entspricht, liegt dann so in der Mitte dieser Kurve. Und habe ich das richtig verstanden, wenn das Kind also von Anfang an schon zu den, sagen wir mal, größeren Kindern gehört, dann ist es okay, solange es dann auch immer in diesem Bereich bleibt?
erstens richtig, zweitens aber, ja. Man muss natürlich immer, wenn man das kindliche Wachstum betrachtet, die Eltern und Großeltern im Blick haben und natürlich Geschwister, wenn es gibt. Jede Familie hat auch wiederum ihre genetische, ihre vererbte Bahn, auf der die Kinder in diesen Familien wachsen. Das heißt, ganz banal ausgedrückt, kleine Eltern haben natürlich auch kleinere Kinder, große Eltern haben größere Kinder.
Das sagt man ja auch so instinktiv, wenn das Kind dann besonders klein ist, dass man sagt, naja, dein Vater ist ja auch nicht besonders groß. Oder wenn das Kind dann sehr groß ist, naja, deine Eltern sind ja auch groß. Wie wichtig ist denn der genetische Einfluss? Also ist das, bestimmt das hauptsächlich, wie groß ein Kind wird? Oder gibt es da noch andere Faktoren?
Da gibt es jetzt ganz viele mathematische Größen, die wir uns alle gegenseitig ersparen. Also Genetik, Erbfaktoren spielen eine Rolle. Punkt. Zweiter Punkt, was viele Menschen gar nicht mehr wissen in unserem Land, weil es uns wahnsinnig gut geht. So Dinge wie Wärme, dass unsere Wohnungen geheizt sind, spielen auch eine Rolle. Wenn man ständig friert, braucht man Energie, um warm zu bleiben, und dann kann man nicht so gut wachsen. Hygiene, unsere tollen Hygienebedingungen bedeuten, dass unsere Kinder heute größer werden als die Kinder vor 100 oder 200 Jahren. Ernährung, natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Viele Kinder im afrikanischen Umfeld sind am Hungern. Diese Kinder bleiben klein. Also Sie haben wunderbar gefragt, Genetik, Erbfaktoren spielen eine Rolle, aber sie sind nicht alleine in diesem Konzert der Wachstumsfaktoren, die eine Rolle spielen.
Hm. Ich habe auch mal gehört, aber ich weiß nicht, ob das ein Mythos ist, dass wenn ein Kind ein Trauma erleidet, einen schweren seelischen Schock oder sowas, dass auch das Wachstum beeinträchtigen kann. Stimmt das?
Richtig. Da gibt es zwei Punkte. Was heißt Trauma? Einmal, ich erinnere mich an vor 40 Jahren an einen Titel in der Süddeutschen Zeitung, der hieß zu klein geblieben, weil die Liebe fehlt. Das nennt man den psychosozialen Kleinwuchs. Also Kinder, die vernachlässigt werden, können nicht so gut wachsen. Das ist tatsächlich emotional, ist genau erklärbar. Wir wissen sehr viel über die Steuerung des Gehirns auf die Hirnanhangsdrüse, die dann Wachstumshormone und Wachstumsfaktoren machen lässt. Das heißt, wenn die Liebe fehlt, wenn die normale psychische Entwicklung und Unterstützung fehlt, kann man kleinwüchsig werden. Und zweitens, was Sie angesprochen haben, ein momentanes Trauma. Das ist aber nicht gemeint, dass wenn das Kind mal erschrickt oder wenn das mal, was weiß ich, im Kindergarten nicht so aufgenommen wurde. Das ist zu viel des Guten. Trauma, da meine ich wirklich Kinder, die jetzt zu uns kommen, flüchtend, denen es wochenlang einfach traumatisch schlecht ging im Sinne ihrer Flucht, ihres Wegreißens aus den Familien. Das kann auch zu Kleinwuchs führen.
Das sind ja also viele Faktoren. Jetzt nochmal zurück zu diesen Vorsorgeuntersuchungen. Wenn jetzt ein Arzt oder eine Ärztin sieht, Mensch, das hat ganz gut angefangen, das Kind, aber jetzt ist das Wachstum doch die ganze Zeit eigentlich geringer, als es sein sollte. Es liegt immer weiter unten auf dieser Perzentile. Was sind denn da die häufigsten Probleme, die dann dadurch entdeckt werden können?
Also erster Punkt, wir messen nicht nur, die Kinderärztinnen und Kinderärzte messen nicht nur, sondern es muss auch dieser Messwert des Kindes jedes Mal in diese Hefte eingetragen werden. Wir haben in Leipzig das Privileg, dass wir ein computerisiertes System haben mit 300 niedergelassenen Arztpraxen, mit denen wir eng zusammenarbeiten, und 2 Dutzend Kliniken, die mit uns zusammenarbeiten. Da macht es der Computer. Was der Arzt sonst halt in seiner Praxis machen muss, er muss bewerten, was Sie gerade gesagt haben, rutscht dieses Kind aus seinem Wachstumskanal jetzt heraus oder nicht. Mhm. Wenn man eben sieht, dass die Wachstums- und das ist das Fachwort dafür, Wachstumsgeschwindigkeit nachlässt oder akzeleriert, also schneller wird, dann muss man das Kind, ich sage immer unseren Studierenden hier in Leipzig, auf den Kopf stellen. Dann muss man gucken, was die Ursache sein könnte.
Und das könnte dann zum Beispiel sein, entweder eine genetische Krankheit oder eine falsche Ernährung vielleicht?
Ach, Sie sind so toll. Sie geben mir lauter Steilvorlagen. Erster Punkt, nicht gleich an Krankheit denken. Mhm. Die häufigste Ursache, wir hatten es gerade, warum ein Kind krank sein kann, ist genetisch familiärer Kleinwuchs. Vorsicht, auch hinter dem familiären Kleinwuchs könnten sich sogenannte Monogene, also durch einzelne Genveränderungen verursachte Krankheiten verbergen. Aber in aller Regel ist es ganz banal, kleine Eltern haben halt kleine Kinder, sind völlig gesund und gehen durchs Leben wie andere auch. Zweithäufigste Ursache für eine Wachstumsverlangsamung bei Kindern ist die KEV, konstitutionelle Entwicklungsverzögerung. Fürchterliches Wort, heißt schlichtweg, dass Kinder länger brauchen, erwachsen zu werden. Das heißt, die Kinder, die später in die Pubertät kommen, die Jugendlichen, die immer noch auf den Stimmbruch warten, oder das Mädchen, das später als seine Klassenkameradinnen die Monatsregel bekommt, die wachsen später nochmal. Das heißt, die sind dann als 10-, 12-Jährige zwar relativ klein, holen das aber mit 16, 18 Jahren auf. Das ist so die typische Frage, die ein guter Kinderarzt stellen sollte an die Mutter. Wann haben Sie denn als kleines Mädchen, Ihre Monatsregel bekommen? Wenn die Mutter dann sagt, naja, das war bei mir wie bei meiner Mutter, das war ganz spät, mit 14, 16, dann weiß man, auch die Tochter wird eher länger brauchen in der Pubertät. Und da ist Kleinwuchs eher kein Problem, weil das ja aufgeholt wird. Bei Jungs ist es schwieriger. Die Väter fragen sie mal nach dem Datum der Monatsregel. Mir hat mein Vater gesagt, ich warte immer noch drauf. Wir fragen natürlich dann nicht bei den Männern nach der Monatsregel, sondern zum Beispiel, wann die in den Stimmbruch gekommen sind oder wann die, wenn sie eine Ausbildung gemacht haben oder bei der Bundeswehr waren, wann die nochmal gewachsen sind. Und Väter, die sehr spät in der Pubertät waren, die sagen, ja, also ich war immer der Kleinste in der Klasse, aber später habe ich es in allen gezeigt und jetzt bin ich 1,80. Also dran denken, familiärer Kleinwuchs, die Familien sind halt klein, und konstitutionelle Entwicklungsverzögerung, die Pubertät kommt spät. Erst dann sollte man drüber nachdenken, was es für Krankheiten gibt.
Zu groß, zu klein, was tun bei Wachstumsstörungen, das ist heute unser Thema und Sie können gleich Ihre Fragen stellen an unseren Experten, Professor Dr. Wieland Kies, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Leipzig. Stellen Sie Ihre Frage, rufen Sie einfach an unter der 00800 4464 4464, ich sag's nochmal, 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail mit Ihrer Frage, mit Ihrer Geschichte. Unsere E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Herr Kies, was ist denn, ab wann sagt man denn, ein Mensch ist jetzt so klein oder so groß, da muss was getan werden? Gibt es da richtig Zahlen oder?
Das ist natürlich abhängig von der Kultur, von der Gesellschaft, von der Zeit, in der wir leben. Kleines Beispiel, in südlichen Ländern, in Italien, Südspanien, sind die Menschen genetisch kleiner als zum Beispiel in Skandinavien. Dann gibt es jetzt bei uns kulturell so Pi mal Daumen-Geschichten als erwachsene Frau unter 1,50 Meter sein. Da bekomme ich Probleme mit meiner Moderichtung. Da kriege ich vielleicht nicht die richtigen Kleider. Bei Männern sagt man unter 1,60. Das ist aber kein wirklich wissenschaftlich erwiesener Grenzpunkt. Also es ist nur so empirisch. Ich habe das Thema Kleider angesprochen. Es gibt es, davon nicht vergessen, einzelne Berufe und Ausbildungsgänge, bei denen auch bestimmte Größen vorgeschrieben sind oder ausgeschlossen werden. Die ändern sich allerdings auch in unseren Zeiten zum Glück, wo wir sehr viel freizügiger werden. Allerdings gibt es natürlich ganz banal, also die Basketballspieler sind in der Regel groß. Die Turnerinnen sind in der Regel extrem klein und zierlich. Also da merkt man schon, es gibt halt für jede Größe so ein optimales Betätigungsfeld. Polizei, Flugbegleiter, die haben Vorgaben. Also das sind die hauptsächlichen Polizei und Flugbegleiter und Soldatinnen und Soldaten, wo es Vorgaben gibt, wo man aber durchaus diskutieren kann.
Meine Kollegin Eva-Maria Götz hat mit Beate Twittenhoff gesprochen und sie ist Pressesprecherin des Bundes-Selbsthilfeverbandes kleinwüchsiger Menschen. Sie selber ist auch aufgrund einer genetischen Besonderheit kleinwüchsig. Hören wir doch mal rein, was sie erzählt.
Also ich habe die Wachstumserkrankung, die diastrophische Dysplasie. Und das bedeutet, dass in der Embryonalentwicklung mein Knochengerüst nicht richtig ausgebildet wurde, im Speziellen die Gelenke nicht. Das heißt, kein Gelenk funktioniert richtig. Ich habe also eine Skoliose, ich kann zum Beispiel keine Faust machen mit den Händen, ich kann meine Arme nicht weit ausstrecken und auch nicht meine Beine ganz gerade machen, wie man es normalerweise kann. Jedes Gelenk ist quasi nicht in Ordnung und hat auch Arthrose. Also es ist ein Kleinwuchs, eine erbliche Erkrankung, der Gendefekt ist halt so rezessiv, sagt man ja, immer weitergegeben worden. Aber wenn halt beide Partner diesen rezessiven Gendefekt haben, kann es eben dazu kommen, dass eben dann diese Behinderung, diastrophische Dysplasie, herauskommt. Im Prinzip ist das ja ein Gendefekt, wo man nichts dran machen kann. Ich bin 1963 geboren. Da bin ich noch so ein bisschen in die Zeit vom Contergan gerutscht, obwohl das mit Contergan bei mir ja nichts zu tun hat. Aber man hat dann halt überlegt, meine Beine zu richten. Ich lag halt einige Wochen als Baby im Gipsbett. Dann hat man auch überlegt, ob man meine Füße, weil ich so starke Spitzfüße habe, ob man da was operativ macht. Das hat man auch wieder verworfen, weil dann hätte ich gar nicht mehr laufen können. Und ich bin dann letztendlich, wie gesagt, in diese Schiene der Contergan-geschädigten Kinder auch geraten und habe da Orthesen bekommen, die mich dann größer gemacht haben. Also quasi auf Stelzen, kann man sagen, gelaufen. Und das war auf der einen Seite zwar sehr lästig, weil die waren auch schwer und schwierig anzuziehen, immer nur mit Hilfsmittel. Aber letztendlich hat das doch meine Gelenke, zumindest die Hüften, sehr entlastet. Und meinen Eltern war es immer wichtig, dass ich in der normalen Gesellschaft auch groß werden kann. Das heißt, in der Schule zum Beispiel an die Tafel komme, da gab es ja noch gar keinen Hubrollstuhl. Und deswegen waren die natürlich für die Orthesen. Heutzutage, wo alles viel flexibler ist und auch vielfältiger, ist manches einfach auch nicht so nötig und kleinwüchsige Menschen müssen jetzt nicht unbedingt größer sein, um eine Ausbildung zu machen, Familie zu haben. Das hat sich alles gesellschaftlich doch ganz schön verbessert und auch verändert. Naja, ich wünsche mir, dass die Eltern erstmal das annehmen können, ein kleinwüchsiges Kind zu haben, sich dann eben auch gut informieren können. Ich wünsche mir mehr Ärzte, die kleinwüchsige Menschen behandeln können, die da Kenntnisse haben. Es wäre gut, wenn es in Deutschland mehr Zentren gäbe, wo man sich mit dem Thema Kleinwuchs auch befasst.
Herr Kies, würden Sie das auch unterstreichen, dass es da noch fehlt an Zentren für Menschen, die kleinwüchsig sind? Gibt es da zu wenig in Deutschland?
Ich glaube nicht. In Deutschland ist das sofort der Spruch, wir brauchen mehr, wir brauchen mehr. Ich glaube, wir müssen auf Qualität achten. Ich würde ganz gerne diese sehr wichtigen Kommentare gerade wiederum auch kommentieren.
Ja.
Erster Punkt, das waren jetzt Beispiele, die hier berichtet wurden über eine Wachstumsstörung als nur ein Symptom bei einer Erkrankung. Sie haben gehört, da gibt es noch Gelenkprobleme dabei, da gibt es Folgeerkrankungen wie die Arthrose und so weiter. Das ist eine Erkrankung, sehr selten. Diese Erkrankungen sind in der Regel in dem Thema der seltenen oder sehr seltenen Erkrankungen, also seltener als 1 zu 2000 oder sogar noch seltener auf die normale Bevölkerung. Da muss man vorsichtig sein, unterscheiden. Diese Erkrankungen sind sehr speziell.
Dazu wollte ich nämlich auch fragen. Das heißt, diese Beschwerden in den Gelenken, das ist nicht typisch für Menschen, die besonders klein oder besonders groß sind, sondern das ist jetzt hier bei dieser spezifischen Krankheit so.
Richtig. Bei manchen Knochenstoffwechselstörungen ist es so. Es gibt aber sehr, sehr viele, über 200 solcher Knochenstoffwechselstörungen, die allesamt für sich sehr selten sind, wo eben, wie gesagt, die Wachstumsstörung nur ein Symptom ist von vielen. Mhm. Zweitens, was ich dazu kommentieren wollte, Orthesenhilfsmittel muss man besprechen. Da braucht man wirklich ein Zentrum, wo es Kinderorthopäden oder Orthopädinnen gibt, wo es Kinderendokrinologen gibt, also Menschen, die sich mit Hormonen, mit Signalen und Botenstoffen beschäftigen und so weiter. In der Regel sind diese Erkrankungen nicht heilbar. Noch nicht heilbar, aber sehr gut behandelbar. Das kam ja auch im Beitrag sehr gut raus. Mhm. Unser Ziel als Ärztinnen und Ärzte und als Familien, die betroffen sind und als Menschen, die wir mit den Familien arbeiten, muss sein, auch das fand ich gerade sehr schön im Beitrag, normale gesellschaftliche Teilhabe. Mhm. Und da gibt es viele Möglichkeiten, wenn man zu klein ist, indem man sagt, ich hole mir da Hilfe oder ich, das kam ja sehr gut raus, als Gesellschaft gehen wir da aufeinander zu und helfen. Da kommt der vierte Punkt dann, Da muss man einfach auch akzeptieren, dass jeder zum Glück von uns anders ist. Zum Glück sind wir nicht alle 1,80 Zentimeter groß als Männer und 1,72,5 Zentimeter als Mädchen, als Frau, sondern wir müssen die Besonderheiten, die jeder von uns hat, annehmen. Das gelingt manchmal gut, manchmal weniger gut. Wenn man da Hilfe braucht, ist wiederum durchaus ein Zentrum angebracht, wo es auch Kinderpsychologinnen und Psychologen gibt, die einem da helfen können.
Genau, ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass die Gesellschaft da auch offen ist und nicht Menschen ausschließt, bloß weil sie etwas größer, etwas kleiner sind.
Ganz genau.
Kurz noch, wie ist es denn früher, gab es mal, dass man gesagt hat, wenn gerade bei Mädchen, wenn sich abzeichnet, dass das Kind sehr, sehr groß wird, dann könnte man Hormone geben, um das Wachstum zu stoppen. Wird das heute noch gemacht?
Nein, klare Antwort, aber. Also das ist ein wunderbares Beispiel, dass sich die Gesellschaften wandeln. Vor 20 Jahren wurde in den Niederlanden die Hormontherapie bei Großwuchs bei Mädchen verboten. Warum in den Niederlanden? Naja, weil da die Leute sowieso 1,80, 1,90 groß sind und Großwuchs überhaupt kein Thema ist. Die haben also richtigerweise gesagt, wir machen nicht Kosmetik an gesunden Kindern und riskieren, dass die später Nebenwirkungen dieser Therapien bekommen. Jetzt gibt es trotzdem Besonderheiten, also wichtiger Punkt, die Vorstellung eines Kindes in einer Kinderarztpraxis wegen Kleinwuchs ist sehr, 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 sehr viel häufiger als die Vorstellung eines Kindes mit Großwuchs. Das heißt, ich sehe ungefähr 100 Kinder wegen Kleinwuchs in meiner Sprechstunde und ein Kind wegen Großwuchs. Das ist ungefähr die Relation. Das sehen Sie schon, wie das gesellschaftlich bewertet wird. Rein statistisch gibt es 3% Große und 3% Kleine.
Okay,
nur das Groß wird eher akzeptiert. In Italien ist es wiederum ein größeres Problem, weil die Bevölkerung insgesamt kleiner ist. Trotzdem hat man sich geeinigt, keine Hormontherapien mehr, wenn es irgend geht, weil es Nebenwirkungen gibt im Knochenstoffwechsel.
Können wir gleich vielleicht auch noch mal intensiver dann drauf eingehen. Ja. Sie hören die Sprechstunde vom Deutschlandfunk. Unser Thema heute ist zu groß, zu klein, Wachstumsstörungen. Jetzt wird Professor Wieland Kies vom Universitätsklinikum Leipzig Ihre Fragen beantworten. Wenn Sie eine stellen wollen, rufen Sie an unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns Ihre Fragen, Ihre Geschichten an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und wir haben jetzt Frau Mönch in der Leitung aus Seifersbach. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Hallo, guten Tag. Sie haben eine Frage?
Ja. Genau. Es geht um meinen Sohn. Also ich fange mal ganz vorn an, ganz schnell. Der war zur Geburt 3130 Gramm schwer, 49 Zentimeter groß, also ganz handlich zur Geburt. Und er entwickelte sich dann aber so, dass der quasi wuchs und wuchs und wuchs und wuchs. Er ist jetzt 11 Jahre alt, 1,65 Meter groß, wiegt 63 Kilo und trägt Schuhgröße 44.
Das ist der Flur voll,
also,
ne?
Ja, das ist doch ganz schön groß. Sieht man ja dann auch im Unterschied zu den anderen Kindern. Und ja, meine Frage wäre eigentlich, ist das noch normal?
Ich gebe mal,
Wir hatten schon mal eine Untersuchung gemacht, Handröntgen. Bei unserer Kinderärztin und ich glaube, die hat das sogar nach Leipzig in die Uniklinik geschickt, wenn mich nicht alles täuscht, das ist schon 2 Jahre her. Dort kam dann raus 1,97 Meter plus minus 5 Zentimeter. Ja,
das,
keine Ahnung.
Ja, aber das ist ja für heute, glaube ich, für Jungs. Herr Professor Kies ist zu 1,97 gar nicht. Die werden ja irgendwie von Generation zu Generation auch immer größer.
Genau, darf ich da einhaken? Das ist der säkulare Trend. Frau Münch, erstmal vielen Dank für die tolle Frage. Und Sie haben einen tollen Sohn. Das ist die erste Antwort. Säkularer Trend bedeutet, dass tatsächlich unsere Kinder immer noch größer werden als wir. Anders ausgedrückt, so erkläre ich es manchmal in meiner Sprechstunde, gehen Sie mit Ihrem Kind mal auf eine Ritterburg und gucken dort die Ritterrüstungen an. Die Ritter waren damals relativ gut beieinander, weil sie im Gegensatz zur bäuerlichen Bevölkerung gute Ernährung hatten. Auf den Ritterburgen war es zwar auch kalt, aber nicht ganz so kalt wie in den Bauernkarten. Deswegen waren die größer als der Rest der Bevölkerung. Trotzdem sind die Ritterrüstungen nur 1,60 groß. Das heißt, die größten Leute im Mittelalter Die längsten Leute im Mittelalter waren nur 1,60, während heute ist der Durchschnitt der Männer knapp 1,80 Zentimeter. Also säkularer Trend, unsere Kinder werden größer als wir. Das stimmt nicht mehr in der Schweiz und in den Niederlanden, interessanterweise. Da ist wahrscheinlich das genetische die Bestmarke bereits erreicht und kann durch solche äußeren Faktoren nicht mehr verbessert werden oder vergrößert werden. Jetzt nochmal zurück zu Ihrer Frage. Vater plus Mutter geteilt durch zwei. Also die Größe des Vaters plus die Größe der Mutter geteilt durch zwei. Und dann beim Jungen plus 6,5 Zentimeter, beim Mädchen minus 6,5 Zentimeter. Dann haben Sie die errechnete theoretische Endgröße eines Kindes.
Das ist quasi okay. Statistik.
Okay. Also, jetzt machen wir mal das Spielchen weiter. Ich sage jetzt einfach mal, der Vater wäre 1,90, die Mutter 1,70. Dann sind wir, Vater plus Mutter geht halt durch zwei, bei 180 plus 6,5 Zentimeter. Dann wäre die genetische Größe einer solchen Familie für einen Jungen 186 Zentimeter. Leider ist es nicht ganz so einfach. Jetzt sagt man nämlich noch plus minus 6 Zentimeter nach oben und nach unten. Das heißt, irgendwo zwischen 1,92 und 1,80 wäre völlig normal, dass ein Kind solcher Eltern groß wird als Erwachsener. Jetzt müsste man natürlich sagen, Sie haben gesagt, das sei nach der Neugeborenenzeit schon immer schnell gewachsen. Dann ist es in aller Regel einfach eine Variante, Laune der Natur, keine Krankheit, familiäre Größe. Wenn das Kind aber irgendwann, sagen wir mit dem Sechsten, ich erinnere mich an einen jungen Mann, mit im Alter von 6, 7 Jahren plötzlich anfängt, wie eine Rakete zu wachsen, dann muss man wirklich nachgucken, ob es im Gehirn ein Tumor gibt, ob es zu viel Wachstumshormon gibt und so weiter. Das sind alles sehr seltene Ereignisse. Also mein Verdacht ist, Ihr Sohn hat das Glück, einfach groß zu werden. Er hat nicht ganz kleine Eltern, aber in der Tat könnte man durch eine Knochenalterbestimmung jetzt im Alter von 11 Jahren nochmal sagen, wie schnell er weiter wachsen wird. Ich hatte vorhin, ich weiß nicht, ob Sie zuhören konnten, erzählt die Pubertät, den Pubertätsverlauf, ob jemand früh in die Erwachsenenzeit kommt oder spät, spielt mit der Endgröße als Erwachsener auch irgendwo mit. Das heißt also, wenn er noch eher spät in die Pubertät kommt, dann müsste man nochmal gucken, dann wäre das Knochenalter jünger als seine 11 Jahre. Klingt verrückt, ist aber so. Also er ist natürlich 11 Jahre alt, das werden Sie bei der Geburt durchaus nachvollziehen können. Aber seine Knochen sind scheinbar jünger. Wenn das der Fall ist, dann müsste man nochmal genau nachgucken, wie denn tatsächlich seine Wachstumsprognose ist. Und da würde ich wirklich zu einem Kinderendokrinologen in Ihrer Nähe gehen. Wo sind Sie denn beheimatet?
Mittelsachsen, also Hainichen.
Ja, dann fahren Sie halt nach Dresden oder zu uns nach Leipzig, machen über den Kinderarzt einen Termin in unseren Sprechstunden und dann kann man Ihnen das genau sagen. Wir können in dem Alter auf 2 Zentimeter genau sagen, wie groß ein Kind wird.
Okay, aber es ist ja erstmal gut zu wissen, dass es jetzt sicherlich nichts Tumoröses irgendwas wäre, weil er ja kontinuierlich gewachsen ist.
Ganz genau.
Der scheint einfach groß zu werden, dann kann er später Ihre Koffer tragen, ist auch schön.
Ja, das schafft er jetzt schon.
Gut, so. Sehr gut. Super.
Also ich danke wie verrückt.
Wir sehr gerne, Ihnen. Frau Münch.
Und alles Gute Ihnen und Ihrer Familie.
Danke Ihnen auch.
Danke, tschüss. Tschüss. Frau Knapp ist in der Leitung. Hallo, guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Hallo, schön, dass Sie angerufen haben.
Ja, danke. Ja, meine Tochter ist zwischen dem 2. und 3. Lebensjahr nicht mehr gewachsen und hatte nur 500 Gramm an Gewicht zugelegt. Und es wurde dann nach vielen, vielen Untersuchungen festgestellt, dass die Hirnanhangsdrüse nur noch 10% Wachstumshormone ausschüttet. Sie bekommt jetzt seit über 8 Jahren Omnitrope gespritzt und wächst auch, aber sie ist halt weiterhin unter der Perzentile, wo sie ja Minimum sein sollte. Haben Sie da irgendwelche Prognosen, auch wie lang das sein musste, die Behandlung jetzt, ob es Auswirkungen für später hat, für Ihre Entwicklung?
Sehr gute Fragen. Das sind aber schon ein ganzes Lehrbuch, das Sie gefragt haben.
Ich sage auch noch einmal einen Satz, den ich immer an dieser Stelle sage. Unsere Experten können natürlich keine Diagnosen auf dem Sender stellen, sondern nur verallgemeinern. Also das nur als Vorsicht weg. Aber ansonsten kann Herr Professor Kies bestimmt noch was dazu sagen.
Sehr gut, Frau Sartori, dass Sie mich schützen. Frau Knapp, klare Antwort. Typische Situation, zweites bis drittes Lebensjahr. In der Zeit, wenn ein Kind, also in dem Alter, nicht mehr wächst, gibt es hunderte von Ursachen, warum ein Kind nicht mehr wächst. Relativ häufig in Finnland und in Korsika und anderen Ländern besonders häufig, ganz witzig, weil genetischer Hintergrund in diesen Bevölkerungen so ist, die Zöliakie, also die Weizenkleberunverträglichkeit, Glutenunverträglichkeit. Nächster Punkt, eine Schilddrüsenerkrankung, zu wenig Schilddrüsenhormon könnte die Ursache sein. Bei Ihrer Tochter offensichtlich ein Wachstumshormonmangel. Jetzt sollten Sie, und das sind Sie sicher, in Betreuung in einer Kinderendokrinologie sein, wo dann regelmäßig geguckt wird, ob nicht zum Beispiel neben dem Wachstumshormon jetzt plötzlich auch das Schilddrüsenhormon ausgefallen ist. Da gibt es wiederum ganz viele Launen der Natur, wo hintereinander weg, klingt komisch, ist aber so, die Hirnanhangsdrüse, wo das Wachstumshormon gebildet wird und auch ein für die Schilddrüse wichtiges Hormon gebildet wird, die Funktion nach und nach aufgibt. Also erst hat dann möglicherweise ihre Tochter einen Wachstumshormonmangel, dann kommt irgendwann dazu ein Schilddrüsenhormonmangel und so weiter. Also man muss ein solches Kind weiter in Beobachtung halten und Blutuntersuchungen, einmal im Jahr machen wir das, machen, um zu gucken, dass sie nicht noch ein anderes Problem hat, das man im Übrigen sehr gut behandeln kann. Okay. Das ist die klare Beratung jetzt für Sie. Mhm. Besprechen Sie das mit Ihrem Kinderendokrinologen, weil in aller Regel können Kinder mit einem Wachstumshormonmangel auf die richtig dosierte, richtig angewandte, für alle Hörerinnen und Hörer, Sie machen tolle Arbeit, Frau Knapp, Sie müssen Ihrem Kind das Wachstumshormon spritzen abends. Ja. Das heißt, wenn das richtig gespritzt wird, wenn das richtig ankommt, jeden Tag gespritzt wird, dann wachsen Kinder. Also wenn sie da jetzt nicht richtig wächst, dann muss man noch mal gucken, ob sie nicht noch ein kleines anderes Problem hat, was man genauso gut behandeln kann.
Nee, also sie wächst, aber eben halt, ja, langsam.
Okay, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Wir alle, ich an allererster Stelle, Sie dürfen jetzt mal lachen, Frau Sartori, bin ein unglaublich ungeduldiger Mensch. Wir brauchen beim Wachstum von Kindern aber schon ein bisschen Geduld. Also das ist natürlich für die Eltern schwierig, das ist für die betroffenen Kinder schwierig. Die fangen jetzt an zu spritzen und dann wollen die halt wirklich, dass man sieht, dass man die Wirkung sieht. Man braucht natürlich Zeit. Also Wachstum dauert ja. Wachstum heißt Geschwindigkeit über die Zeit. Insofern auch da gibt es Wachstumsgeschwindigkeiten, Kurven, Perzentinkurven, verrückt, oder? Für die Wachstumsgeschwindigkeit in Zentimetern pro Jahr. Das besprechen Sie mit Ihrem Kinderarzt und Kinderendokrinologen. Und wenn Sie da nicht Aufholwachstum hat, das ist das Fachwort. Unter der Wachstumshormonbehandlung müsste sie aufholen. Wenn sie das nicht tut, muss man noch mal gucken, woran das liegt.
Okay. Also dabei bleiben. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Ja, toll, was Sie da machen. Und auch für Ihre Tochter alles Gute. Vielen Dank für die Frage. Sie hören die Sprechstunde vom Deutschlandfunk. Unser Schwerpunktthema heute ist zu groß, zu klein, was tun bei Wachstumsstörungen. Mein Name ist Christina Sartori und zu Gast bei mir in der Sendung ist Professor Kies aus Leipzig. Nun geht es um eine ganz andere Form der Wachstumsstörung, eine, die die Zähne betrifft. Mein Kollege Mirko Smiljanic beschreibt in unserer Reihe Der besondere Fall eine sehr seltene Störung, die einem jungen Mädchen das Lachen erschwerte.
Schöne, gerade Zähne und ein freies, harmonisches Lachen bedeuten ein großes Stück Lebensqualität, sind Ausdruck von Attraktivität und Erfolg.
Mit diesen Worten wirbt eine kieferchirurgische Fachpraxis für ihren Service. Wer möchte dem widersprechen? Aber es gibt auch Menschen, deren Zähne alles andere als schön und gerade wachsen und deren Lebensqualität genau darunter massiv leidet. Ein Schicksal, das auch eine heute 26-jährige Frau durchlebt.
Das habe ich mit 14, 15 bemerkt. Also ganz am Anfang auch schon, aber ich habe mir das nicht so ernst genommen, bis wir von der Schule eine Zahnkontrolle kennen. Sie ja bestimmt auch, wenn wir zur Schule gehen und dann kommen die Ärzte und einfach die Zähne kontrollieren. Und dann haben die schon bemerkt, dass es keine normalen Zähne waren, die mich alle so angeguckt haben. Die Ärzte aber nie was gefunden habe. Da habe ich schon bemerkt, 14, 15 fing das schon an, dass ich alle so schöne gerade Zähne und ich so schiefe Zähne hatte.
Kurz, krumm und schief sind die Zähne des Mädchens. Und wie reagiert sie auf ihre, wie sie es selbst nennt, Krokodilzähne? Sie vergleicht ihr Gebiss mit den vermeintlich makellosen Zähnen von Freundinnen und möchte vor Scham in den Boden versinken.
Ich wurde in der Schule, wenn ich das sagen darf, gehänselt, ich wurde ausgelacht, ich konnte gar nicht meinen Mund öffnen, egal was wir Foto gemacht haben, Freunden, mein Mund war immer zu, lächeln konnte ich nicht, mein Essen wurde meistens immer nur püriert, ich konnte nichts Hartes essen, nur was Weiches, also ich habe mich schon wie so ein Kind gefühlt, wie so ein Baby.
Natürlich geht sie regelmäßig zu Zahnärzten, die sich ihr Gebiss aber ebenso regelmäßig mit einer gewissen Ratlosigkeit anschauen.
Die haben das halt nur geguckt, die haben nichts viel gesagt. Die haben nur so entweder eine Zahnspange oder halt viel gründlicher putzen oder abwarten immer bis 18. Weil ich war da 14, 15, warten sie ab bis 18, vielleicht gucken wir weiter.
Das Problem ist aber noch größer. Nicht nur sie hat kurze und krumme Zähne, sondern auch einige Mitglieder ihrer Familie.
Das hat mein Bruder und meine ältere Schwester. Also die sind jetzt beide über 30 und ich, genau. Die anderen, wir sind 6 Geschwistern und 3 sind in Ordnung und mit meinen Geschwistern, also 3 nicht, mit mir zusammen.
Ein zu komplexes Problem für ihren Zahnarzt, der aber irgendwann vorschlägt, warum konsultiert die gesamte Familie nicht mal die Universitätszahnklinik Münster? Vielleicht wissen die Spezialisten dort Rat.
Und der hat dann unsere Unterlagen dahin geschickt. Und er meinte, wenn ihr Glück habt, kommt ihr rein und wenn nicht, dann nicht.
Die Familie hat Glück und bekommt einen Termin. Zunächst fährt aber die mittlerweile 19-jährige Patientin alleine zur Universitätszahnklinik Münster und wird dort gründlich untersucht. Dabei kristallisiert sich vergleichsweise rasch ein Verdacht heraus. Durchaus möglich, so Professor Johannes Kleinhans, Direktor der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, dass die junge Frau an einer ektodermalen Dysplasie leidet.
Wir müssen erstmal als Grundlage nennen, der Mensch entsteht aus, die meisten Gewebe aus 3 unterschiedlichen Keimblättern. Das ist das Ektoderm, das ist die innere und äußere Oberfläche von uns Menschen, dem Mesoderm und dem Endoderm. Und bei der Ektodermaldysplasie handelt es sich eben um wieder eine erbliche Krankheit, ist aber sehr heterogen, die Gruppe. Und zwar kommt es dazu Entwicklungsstörungen und Veränderungen von unterschiedlichen Gewebearten. Also da gehören die Haare dazu, die Zähne, die Nägel, die Schweißdrüsen, Talgdrüsen, Brustdrüsen, Wimperndrüsen und so weiter.
Die ektodermale Dysplasie ist eine Gruppe genetischer Defekte, die beim Menschen zu Fehlbildungen, also Dysplasien, führen, die aus dem äußeren Keimblatt, dem Ektoderm, hervorgehen. Vererbt wird eine ektodermale Dysplasie über alle möglichen Erbgänge, also autosomal dominant und autosomal rezessiv sowie X-chromosomal dominant und rezessiv.
Wenn die Patienten bei uns reinkommen, da gibt's welche, die erkennen wir praktisch, wenn sie reinkommen. Die haben schon in der Kindheit vielleicht deutlich weniger Haare und die Haare, die sie haben, sind sehr dünn. Also das sind dann Fälle, die erkennen wir eigentlich relativ schnell. Und dann gibt's aber Fälle, denen sehen wir es auf Anhieb nicht an und stellen dann aber fest, wenn wir uns die Zähne näher begutachten, dass eben diese Veränderungen bestehen. Und das ist eben dann schon ein Einstieg über, sagen wir, die Zahnmedizin in dieses Erkrankungsbild.
So ist es bei der jungen Patientin. Die Verdachtsdiagnose ektodermale Dysplasie wird rasch gestellt. Die Bestätigung ist komplizierter. Zunächst einmal ist es ein genetisch bedingtes Leiden. Aber genau da liegt das Problem.
Es sind 53 unterschiedliche Gene und 3 Chromosomenregionen betroffen. Und es gibt auch 160 Subtypen.
Der Nachweis einer ektodermalen Dysplasie ist zwar schwierig, aber er gelingt. Das Institut für Humangenetik am Uniklinikum Münster konnte eine WNT10a-Mutation nachweisen.
Und das ist eine Form der ektodermalen Dysplasie, bei der wir wissen, dass die Patienten von schweren Zahnnichtanlagen betroffen sind, aber ansonsten eigentlich keine Anzeichen haben.
So Privatdozent Dr. Marcel Hanisch von der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie am Universitätsklinikum Münster. Die Patientin hat nur 6 bleibende Zähne. Der Rest besteht aus verbliebenen Milchzähnen, die nun kurz und stummelig erscheinen. Zahnnichtanlagen nennen Mediziner ihr Leiden. Die Behandlung der jungen Frau ist langwierig und aufwendig. Das Problem besteht im Kieferknochen, der an einigen Stellen normal gewachsen ist, an anderen Stellen aber nicht. Das Setzen von Implantaten macht aber nur in stabilen Kieferknochen Sinn.
Wir haben uns dann bei dieser Patientin dazu entschieden, sämtliche Milchzähne zu entfernen. Das Problem, was wir bei dieser Patientin hatten, sie hatte kaum Knochen in der Mundhöhle, sodass wir hier erstmal Knochen aus der Hüfte entnehmen mussten und diesen Knochen in die Mundhöhle verpflanzen mussten. Den Knochen haben wir dann 3,5 Monate einheilen lassen. Nach dieser Zeit haben wir dann 6 Implantate im Oberkiefer und im Unterkiefer inseriert. Und die Implantatposition, die haben wir im Vorfeld genau festgelegt. Das heißt, wir haben uns mit unseren Zahntechnikern hingesetzt und wir haben virtuell einmal geplant, wo später sich die Zähne befinden sollen und wo nun auch die perfekte Position für die Implantate sich befindet.
Dass die gesetzliche Krankenkasse der Patientin diese sehr teure Behandlung bezahlt hat, liegt an einem einzigen Umstand. Es ist kein kosmetischer Eingriff, sondern ein medizinisch notwendiger, da die junge Frau Nahrung nicht mehr normal aufnehmen konnte. Ihre Geschwister werden inzwischen ebenfalls von Masselharnisch behandelt.
Die Patientin, über die wir jetzt gerade sprechen, wurde bereits von uns komplett versorgt. Wir haben außerdem auch bereits ihre Schwester versorgt, die eine ähnliche Ausgangssituation hatte, eine etwas mildere Form. Aber auch hier mussten wir entsprechend Implantate setzen und auch in kleineren Mengen Knochen aufbauen. Und aktuell sind wir gerade noch dabei, den Bruder dieser beiden Damen zu versorgen.
Bleibt zum Schluss die Frage, wie die junge Frau den Wechsel von ihren Krokodilzähnen zu ihren neuen Zähnen erlebt.
Mein Gebiss sieht aus wie eine 1A, das kann ich nur sagen. Also es sieht einfach super aus. Man fühlt sich viel mehr selbstbewusst. Man kann lachen, man kann reden, man kann essen, man kann endlich wieder was beißen. Und das verdanke ich einfach nur dem Dr. Mahanisch.
Was für ein schönes Ende. Mirkus Miljanic berichtete über die seltene Störung ektodermale Dysplasie in der Reihe Der besondere Fall. Und jetzt können Sie Ihre Fragen direkt stellen an Professor Kies vom Universitätsklinikum Leipzig und ich bin jetzt verbunden mit Herrn Pham. Hallo, guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Danke für Ihren Anruf. Was ist Ihre Frage?
Ja, und zwar habe ich, wie eingangs in meiner E-Mail bereits beschrieben, habe ich eine zweite Tochter. Die ist im Vergleich zu der ersten um einiges kleiner. Mhm. Und auch im Vergleich zu der größeren, als sie damals in dem Alter ist, wo die jetzt ist. Jetzt habe ich mich auch schon mit der Kinderklinik einige Male zusammen befasst und wurden auch einige Stimulationstests durchgeführt. Und der letzte Test im Januar besagt, dass die eigentlich genug Wachstumshormone herstellt. Dennoch ist sie mit jetzt im Juni 8 Jahren und 1,10 Meter und 14 Kilo viel zu klein. Und meine Frage ist im Grunde genommen, okay, wenn das kein Wachstumsproblem ist oder wenn der Körper doch genug Wachstumshormone herstellt, wieso wächst die nicht?
Mhm. Herr Pham, sehr gute Beschreibung und ich versuche Ihnen zu helfen. Also Wachstumsstörung, Kind wächst nicht, anders als, haben Sie sehr schön beschrieben, die Geschwister, kann extremst viele Ursachen haben. Erster Punkt, ich versuche unseren Studierenden hier in Leipzig beizubringen, macht erstmal Töpfchen. Nicht aufs Töpfchen gehen, sondern Töpfchen machen. Erstes Töpfchen ist, hat das Kind einen Herzfehler. Zweites Töpfchen ist, hat es eine Nierenerkrankung. Drittes Töpfchen, hat man anfangs der Sendung, gibt es ein Knochenstoffwechselproblem. Viertes, gibt es ein Entwicklungsproblem, wie vorhin bei dem interessanten Fall einer ektodermalen Dysplasie beschrieben. Fünfter Punkt, ist es eine Lebererkrankung und so weiter und so weiter. Wir reden dann in der Medizin über Wahrscheinlichkeiten. Was ist denn häufig? Jetzt muss ich Ihnen nochmal Sie loben und Recht geben. Wir haben eine große Studie durchgeführt und Geschwisterreihen angeguckt. Da ist es tatsächlich heute in Deutschland so, dass das erste Kind kleiner ist als das zweite. Das dritte Kind, also ich rede jetzt über eine Familie. Ja? Mhm. Das erste Kind einer Familie ist kleiner als das zweite. Das zweite ist kleiner als das dritte. Und das vierte wird wieder kleiner. Man kann sich das erklären. Also die Geschwisterreihen sind, dass die dritten Kinder die längsten sind und die vierten wieder kleiner werden. Jetzt müssen Sie aufpassen. Sie müssen natürlich immer die Vergleichswerte für entweder die Mädchen oder die Jungs nehmen. Weil Mädchen sind ja in der Regel kleiner als Jungs. Deswegen, wenn jetzt Menschen zugehört haben und gesagt haben, ja, aber mein dritter Mein drittes Mädchen ist kleiner als die zwei Jungs davor. Das ist natürlich klar, weil es da diesen Geschlechterunterschied gibt. Also richtig, klar. Ihre zweite Tochter würde ich wirklich untersuchen wollen, ob sie ein Schilddrüsenhormonwert hat, Problem hat, ob sie ein Wachstumshormonmangel, haben sie gesagt, hat sie nicht, okay, hat, ob sie eine Zöliakie hat, ob sie ein sonstiges Nierenproblem hat. Also besprechen Sie das nochmal mit Ihrem Kinderarzt, mit der Kinderklinik in Ihrer Nähe. Man sollte da nachgucken.
Ja, also wir waren, wie gesagt, auch schon öfters da. Und zum letzten Jahr bei der Untersuchung hieß es, sie ist im biologischen Alter 7, hat aber einen, wir haben dann quasi einen Knochenbiopsie, beziehungsweise Knochenuntersuchung am linken Hand durchgeführt und das Knochenalter beträgt, als sie biologisch 7 Jahre alt war, 4 oder 5 Jahre. Mhm. Und deswegen sagen die dann wiederum, es kann durchaus sein, dass es nochmal einen Wachstumsschub gibt. Ja, es steht ja, ne, die Möglichkeit besteht, dass die Knochen quasi die verlorene Zeit oder die Zeitspanne an dem Alter noch nachholen oder aufholen könnte. Aber die Ärzte können mir natürlich nicht sagen, wann das eintreten wird. Und meine Besorgnis ist, dass wenn die Erkenntnis ja doch eine Wachstumsstörung, dass es dann viel zu spät ist für eine Hormontherapie.
Also erster Punkt, Entwarnung für Sie, wenn Sie ein Knochenalter hat, das nach Ihrer Aussage 2-3 Jahre zurück ist gegenüber Ihrem biologischen Alter, kann sie tatsächlich 2-3 Jahre länger wachsen als vergleichbare Kinder. Damit wird sie viel von dem, was sie jetzt zu klein erscheint, einholen. Die wichtigste Frage dazu ist, wann sind Sie in die Pubertät gekommen und wann ist Ihre Frau in die Pubertät gekommen? Wenn Sie bei beiden sagen, eher auch spät, dann könnten Sie jetzt fragen, warum ist das nicht bei Ihren anderen Kindern so? Aber dann hat Ihre zweite Tochter eben diese Seite ihrer Eltern und wird einfach später wachsen. Das ist eine Variante der Natur, aber keine Krankheit. Trotzdem müsste man ausschließen bei Ihrer Tochter, ob sie nicht eine Ursache auch für eine verzögerte Knochenalterreifung hat. Das Wichtigste, habe ich schon gesagt, ist eine Schilddrüsenhormonerkrankung, dass zu wenig Schilddrüsenhormon da ist. Das muss gemessen werden und zwar auch einmal im Jahr. Zweiter Punkt, sie könnte ein sogenanntes Ulrich-Turner-Syndrom haben. Jetzt bitte nicht googeln, sondern ihren Arzt darauf hinweisen. Dazu gehören ganz, ganz unterschiedliche, vielseitige Dinge. Manche der betroffenen Frauen sind immer nur Mädchen betroffen, haben einen Herzfehler, andere bekommen sogenannte Autoimmunerkrankungen, also auch Diabetes und so weiter. Aber man muss da auf solche Dinge ihre Tochter angucken.
Gut, dass Sie dran sind, dranbleiben, Herr Pham, dass Sie das schon auch aktiv geworden sind. Und jetzt haben Sie ja auch nochmal Anregungen. Vielen Dank für Ihren Anruf und alles Gute für Sie.
Ich
und vielleicht macht Ihre Tochter einfach einen Schuss.
Das eventuell noch?
Ja, eine kurze, weil wir noch andere
haben. Ja, eine kurze. Also, Entschuldigung.
Alles gut.
Sie ist sehr, sehr wenig. Kann das eventuell ein Problem da sein, dass sie nicht schnell genug wächst?
Also eine Wachstumsstörung durch zu wenig Kalorien ist nur, ich habe es angedeutet, wenn in Afrika zu wenig Nahrung zugeführt wird. Wenn ein Kind von sich aus wenig isst, spielt das keine Rolle.
Okay, super. Dann vielen Dank.
Ja, alles Gute. Danke für Ihren Anruf.
Ich bedanke mich.
Wir haben auch ganz viele E-Mails bekommen und gerade das mit der Ernährung, dann bleiben wir doch gleich mal da. Da hatte ich nämlich auch 1-2 E-Mails. Einmal fragte ein Elternteil, wie ist das mit der veganen Ernährung bei kleinen Kindern? Kann das zu verringertem Wachstum führen?
Ich mache mich heute berühmt. Im Prinzip nicht. Das ist wie Frage an Radio Erevan. Eigentlich nicht, aber. Also, spezifisches veganes Thema hatten wir bei meiner kleinen Tagung, die ich im März hier in Leipzig ausgerichtet habe. Vegane Ernährung ist nicht böse, ist nicht falsch, sondern hilft zum Teil unserer Umwelt. Das war jetzt eine Kurzmeldung. Aber wenn eine zum Beispiel stillende Mutter sich vegan ernährt und sich nicht Vitamine substituiert. Das heißt also Vitamin B12 zum Beispiel, das zu wenig in pflanzlichen Nahrungsmitteln enthalten ist, zusätzlich aufnimmt, dann kann es zu einem Vitamin B12-Mangel beim Kind führen. Das schädigt das Gehirn, das kann Blutbildungsstörungen machen. Also Vorsicht, lassen Sie sich, wenn Sie sich vegan als Mutter, stillende Mutter oder als werdende Mutter vegan ernähren, wirklich beraten, ob diese Spurenelemente und Vitamine genügend zugeführt werden. zugeführt werden. Mhm. Und genauso ist es auch beim Kleinkind. Also ein Kleinkind, da wächst das Gehirn. Wir werden schlauer in unserer Kleinkindzeit. Ab 14 Jahren, sagt unser ältester Sohn, ist alles zu spät. Da kann man sich nicht mehr weiterentwickeln. Das war ein Scherz. Also beim Kleinkind ist die kindliche Gehirnentwicklung besonders sensibel, besonders anfällig. Und da muss man eben auch darauf achten, bei veganer Ernährung, dass die Kinder genügend Vitamine, vor allem Vitamin B12 und andere, zugeführt bekommen.
Also es ist etwas, wo man schon aufmerksam mit dem Thema Ernährung umgehen
absolut.
Muss.
Jetzt man kann das machen, aber bitte aufmerksam sein, wie Sie es gesagt haben.
Gerne auch mit dem Arzt oder Ärztin sprechen. Ja. Eine Dame schrieb, ihr Enkel ist 15 Jahre alt, hat aber die Größe eines 12-Jährigen. Da haben wir jetzt gelernt, kann gut sein, dass der noch einen Schuss macht. Aber sie fragt, kann man denn die Ernährung so ausgestalten, um das Wachstum zu fördern? Also sie fragt quasi in die andere Richtung. Ist das möglich?
Also ich übertreibe da jetzt ein bisschen, sage schlichtweg nein. Weil diese Hoffnung in unseren heutigen Zeiten, wo die Bevölkerung ja Zugriff auf alles hat, auf alle Ernährungsformen hat, da eben noch was rauszukitzeln, ist nicht möglich. Mhm. Jetzt muss ich einschränken, ein Freund von mir, Professor in Tel Aviv in Israel, hat ein Pulver entwickelt. Wollen wir alle irgendwie wie die Bodybuilder Protein-Eiweißpulver zunehmen, wo man möglicherweise 1-2 Zentimeter am Ende rausholen kann von der Endgröße eines Erwachsenen. Wenn Sie wissen, dass wir Erwachsenen zwischen Frühstück und Abendessen in der Regel 1-2 Zentimeter schrumpfen, einfach vom Flüssigkeitsgehalt in den Bandscheiben, dann sind diese 1-2 Zentimeter mit 20 Jahre Eiweißpulver essen wirklich sinnlos.
Ja, also das wäre
eine klare Antwort, bitte nicht.
Ja, genau. Zumal der kann ja auch, wie gesagt, mit 15 Jahren hat er noch ein paar Jahre vor sich, wo er vielleicht noch wachsen kann. Es ist eine Sache, die möchte ich einfach nur vorlesen, weil die so schön ist. Sie passt so gut zu unserer Sendung. Da hat eine Dame angerufen, sie sagt, sie ist jetzt 30, sie ist 1,90 groß. Mhm. Und ihre Eltern haben sich zum Glück dagegen entschieden, damals ihr Hormone zu geben und damit sie nicht weiter wächst, sondern sie haben gesagt, die soll lieber dann groß werden, aber dafür gesund. Und sie sagt, in der Pubertät war es schon teilweise belastend. Sie wurde auch gehänselt, aber heute hat sie keine Probleme mehr. Sie genießt ist, dass es eine besondere Eigenschaft von ihr ist, dass sie so groß ist. Es war nicht schwierig, einen Partner zu finden. Glückwunsch dazu. Und das Einzige, was sie sagt, ist, schreibt, sie ärgert sich, dass sie ihre Größe nicht sportlich genutzt hat. Damit, ne? Also alle über 1,90 können ja dann Basketball spielen. Das wollte ich nur mal vorlesen, weil das so Mut macht, auch zu der Größe zu stehen.
Frau Sartori spricht auch mir aus dem Herzen. Das
ist
so schön
beschrieben. Ja, das
hatten
Sie ja auch gesagt.
Genau. Thema Hänseln will ich aber gerne, wenn ich darf, aufgreifen. Besonders bei Jungs, klar, wir Männer sind ja empfindlicher als die Frauen. Haben Sie das alle gehört?
Das war auch ein Scherz. Überlegen jetzt gerade.
Aber die Jungs werden in der späten Schulzeit, also so die 12-Jährigen, wenn sie klein sind und eher spät in die Pubertät kommen, schon häufig gehänselt. Wenn man da Sorge hat, gehen Sie zu Ihrem Kinderarzt oder dann an ein Zentrum, lassen Sie sich beraten. Es gibt da Tricks, man kann da mit Hormonen helfen, wenn es sein muss. Aber bei Großwuchs das Wachstum zu stoppen, ist falsch. Bei eher kleinen Menschen auch einfach Mut machen. Und nicht auf Teufel komm raus mit irgendeinem Hormon behandeln. Hormone setzen wir nur ein, wenn jemand krank ist und dieses Hormon selber nicht bilden kann.
Dann haben wir eine Frage, ob das Rauchen während der Schwangerschaft zu Wachstumsproblemen beim Kind führen kann?
Ja. Sehr. Okay. Also da gibt es ein breit gefächertes Angebot, hätte ich jetzt fast gesagt, Thema, wenn jemand sehr stark raucht, während es hängt wirklich von der Dosis ab, also den Anzahl der Zigaretten zum Beispiel, die pro Tag geraucht werden, dann kann das Kind zu klein auf die Welt kommen, auch zu leicht als Neugeborenes auf die Welt kommen. Das kann sich über das ganze Leben erstrecken. Da muss man eben auch, wenn so ein Kind SGA nennt man das, Small for Gestational Age, also zu klein für die Dauer der Schwangerschaft. Da gibt es auch Kurven, wo man nachgucken kann, passt das noch oder passt es nicht. Wenn ein Kind eben SGA ist, zum Beispiel Kind einer rauchenden Mutter, dann kann man das heute auch behandeln, aber das sollte man wirklich, wirklich auch in kinderärztliche Betreuung gehen.
Ein Grund mehr darauf zu verzichten. Ja. Dann haben wir jetzt noch eine Hörerin aus Trier. Frau Schlager, guten Tag.
Ja, guten Tag.
Ihre Frage.
Ja, also ich habe eine ganz andere Frage. Unser Sohn ist 14 und er hat jetzt eine Fußgelenksfraktur gehabt. Und da habe ich in diesem MRT-Bericht gelesen, dass also auch die Wachstumsfuge betroffen war. Und jetzt wollte ich gerne wissen, ob das Auswirkungen darauf haben kann, dass das Bein oder der Fuß jetzt nicht entsprechend weiter wächst wie die andere Seite.
Deswegen ist es richtig, dass da ein Röntgenbild oder auch ein MRT gemacht wurde. Und die Behandlung von Gelenksbrüchen bei Kindern in der Wachstumsphase ist wirklich unterschiedlich zu der Behandlung von Gelenksbrüchen beim Erwachsenen, wie zum Beispiel von mir oder von Ihnen selber, Frau Schlager. Deshalb, das sollten Sie wirklich zu Kinderorthopäden, Kinderunfallspezialisten gehen, damit das Ihre Frage beantwortet eben nicht passiert. Wenn man das Gelenk quasi in der Wachstumsfuge versteift oder verletzt, dann kann es zu Wachstumsstörungen und im schlimmsten Fall zu einer Einschränkung der Gelenkfunktion oder eben auch zu einer Arthrose, also zu einer Belastung des Gelenks führen. Also genau gucken, dass entsprechend die Wachstumsfuge nicht verletzt wird.
Okay, also die war wohl verletzt. Also laut des Berichts steht hier mit partieller Epiphyseolyse und kleiner Epiphysenfraktur des artikulären Anteils gegenüber der lateralen Talusschulter, ohne signifikante Stufenbildung. Also es wurde nicht operiert, es wurde...
Halt, ich unterbreche Sie. Sie haben schon die klare Antwort gesagt, ohne Stufenbildung. Ja. Das heißt, also da ist nichts verschoben. Die Fraktur, also der Bruch, muss dann so eingerichtet werden, dass sich das wieder verwächst. Da kann man wirklich davon sagen, es verwächst sich wieder. Also ich würde Sie jetzt, ohne dass ich das Bild gesehen habe, das ist die Einschränkung, sehr beruhigen.
Okay. Das ist eine gute Nachricht.
Ja,
dann
genau.
Alles Gute, vielen Dank für Ihre Frage und vor allen Dingen gute Besserung an Ihren Sohn.
Ja,
vielen
alles Dank. Gute.
Das tat bestimmt weh.
Ja.
Danke.
Zu groß, zu klein. Was tun bei Wachstumsstörungen? Das war heute unser Thema. Vielen Dank an Sie, Herr Professor Kies, für all die Antworten und Einordnungen.
Sehr gerne.
Vor allen Dingen die ganzen Antworten. Und auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Dankeschön für Ihre Fragen und Anregungen und Geschichten. Wir haben auch viele Mails bekommen. Wir hoffen, wir konnten Ihnen helfen. Mein Name ist Christina Satori und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut.